Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Liebe Gemeinde, mit diesem wunderbaren Wochenspruch begrüßen wir Sie zu unserem Gottesdienst, hier in unserer Kirche oder zu Hause über das Internet. Ein paradiesischer Gottesdienst erwartet uns, denn heute geht es um das Paradies. Heute ist aber auch Weltkindertag. Für viele Kinder ist es nicht das Paradies auf Erden. Lasst uns daran arbeiten. Jesus hat die Kindlein zu sich kommen lassen, hat nicht gefragt, ob es schwarz ist oder weiß oder wo kommst du eigentlich her? Um den Garten Eden, von dem uns die Bibel erzählt, geht es heute. Vom guten Anfang, den die Welt genommen hat. Und wir wollen gemeinsam überlegen, welche Kraft uns dieser Anfang schenkt. Unser Gottesdienst heute ist auch paradiesisch, weil Mitglieder unseres Singkreises unter der Leitung von Marlene Schober ihn mitgestalten, gemeinsam mit unserem Organisten Tobias Ganz. Hören wir zu Beginn das Lied »Tut mir auf die schöne Pforte«.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der deinen Mund fröhlich macht. Diesen schönen Vers hören wir im 103. Psalm. Das ist ein großer Lobgesang, der uns daran erinnert, was Gott uns Gutes getan hat. Und die Musik verstärkt unser Lob. Den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir leben nicht im Paradies, nicht in seligen Gefilden, sondern unser Alltag ist nüchtern, irdisch, unparadiesisch, gezeichnet und entstellt von Zwängen und Nöten, von Unfrieden und Sorgen, von Schuld, die immer weitere Schuld gebiert. Doch auch da, wo wir leben, bist du uns nicht fern, sondern bist uns nah mit deiner Liebe und deiner Gnade, die uns erhält und leben lässt. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Spricht der Apostel Paulus im Römerbrief: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darum lobsinge dem Herrn, erhebet seinen heiligen Namen. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Allmächtiger Vater, du Schöpfer und Regierer, du hast uns Menschen geschaffen, damit wir in deiner Nähe leben sollen, bei dir, dir ähnlich, nach deinem Bilde geschaffen. Und wir bitten dich, lass uns nun deine Nähe spüren, in der wir leben, aufleben, aufblühen, als Geschöpfe in deinem Garten und wissen, wir gehören zu dir und nichts kann uns von deiner Liebe scheiden. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe Gemeinde, statt des Evangeliums hören wir heute den Bericht über den Garten Eden aus dem zweiten Kapitel der Genesis. Das ist etwas länger, weil wir wollen ihn mal in all seiner Schönheit heute hören, mit all den Diamanten und Flüssen, die darin vorkommen. Wenn Sie mögen, erheben Sie sich, wenn es Ihnen schwerfällt, behalten Sie Platz.
Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und ließ ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon. Der fließt um das ganze Land Havilah, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachherz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gion. Der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris. Der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein, und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lassen Sie uns nun miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Paradies. Die gewöhnliche Alltagsbedeutung, in der wir das verwenden, da verbinden wir damit wahrscheinlich so eine Vorstellung von uneingeschränktem Genuss. Alles Angenehme steht im Überfluss zur Verfügung und alles Unangenehme, der Schmerz, Leid, Streit, Hektik, alles, was das sein mag, die fehlen im Paradies. Das Paradies ist nämlich ungetrübt. Man könnte auch Seligkeit sagen, Glückseligkeit oder auch vielleicht ein anderes Bild, das Schlaraffenland. Denn diese alltägliche Bedeutung vom Paradies ist ja von der biblischen Bedeutung des Wortes ein wenig entfernt. Das Alte Testament kennt das Wort Paradies überhaupt nicht. Es ist kein biblisches Wort. Erst in der lateinischen Übersetzung hat man es eingeführt. Es stammt aus dem Persischen und meint eigentlich einen wunderbaren Garten. Und er steht für die Gärten der Glückseligkeit, die in vielen Religionen und Kulturen eine Rolle spielen. Die Römer hatten das goldene Zeitalter, die Griechen die Insel der Seligen und die elysischen Gefilde. Alle Kulturen eigentlich teilen den Gedanken, dass es am Anfang so einen Idealzustand gab. Einen Zustand unbeschädigten Glückes. Eine Zeit, wo das Leben eben nicht so zweideutig war. Nicht zusammengesetzt aus Gutem und Bösen, aus Schönen und Hässlichen, aus Gelingen und Scheitern. Sondern das Leben war eindeutig gut. Das Glück war ungetrübt, es gab keinen Riss zwischen Gott und den Menschen und auch die Beziehungen zwischen den Menschen funktionierten, weil sie getragen waren von liebevollem Miteinander und nicht von Konkurrenz oder Streit oder Hass. Und das Leben kannte natürlich noch nicht die Mühen und Lasten des Alltags, denn im Paradies muss keiner arbeiten. Und da gibt es keinen Tod. Solche Idealvorstellungen vom Paradies, sie zeigen schon, woraus sie sich speisen, nämlich aus der Erfahrung, dass unser Leben nicht so paradiesisch ist, dass es zweideutig ist, nicht eindeutig, gemischt aus Gut und Böse, Freud und Leid, aus Recht und Unrecht. Und wenn die Menschen zu allen Zeiten sich dieses zweideutige Leben angesehen haben, stieg in ihnen die Sehnsucht auf, es müsse doch ein anderes Leben geben, so eindeutig gut und unbeschädigt, wo das Glück wohnt und nicht mehr weicht. So entstanden Vorstellungen von einem Paradies. Man hat sozusagen einfach die Nöte und Mühen der Gegenwart weggestrichen und was übrig blieb, war das ungeschmälerte Glück. So etwas finden wir auch in dieser biblischen Paradieserzählung. Aber darin erschöpft sie sich nicht. Die biblische Vorstellung vom Garten Eden will ja keine Tatsachenbehauptung sein. Das sieht man ja schon daran, dass die Bibel ohne Bedenken an den Anfang zwei verschiedene, sich eigentlich ausschließende Berichte von der Schöpfung stellt, ohne dass das ein Problem ist für die Vorstellung. Die biblische Erzählung vom Paradies ist aber auch mehr als nur so ein schöner Traum vom Leben, das einfach besser wäre als unseres. Sondern sie sagt etwas über unser Leben, über unsere Gegenwart aus. Dieses Leben hat nämlich sehr wohl etwas mit dem Paradies zu tun. Dafür stehen ja diese vier Flüsse, von denen so wunderbar ausführlich die Rede ist. Denn die fließen nicht nur im Garten Eden, sondern der Urstrom, der bewässert den Garten. Und von da aus geht er in die ganze Welt und teilt sich in diese vier Ströme. Wir kennen nur zwei, Euphrat und Tigris, die erwecken so Erinnerungen an den Geschichtsunterricht. Aber die vier ist die Zahl der Himmelsrichtungen und sagt, die ganze Welt ist gemeint, die wird von diesen Paradiesflüssen bewässert und belebt. Im Orient, wo die Wüste nahe ist, ist Wasser ja der Lebensquell überhaupt. Und dieser Quell fließt aus dem Paradies. Das heißt, alles Wasser kommt direkt von dort. Das Paradies ist sozusagen eine Lebensquelle für uns, auch wenn wir da nicht mehr leben können. So leben wir zwar nicht im Paradies, aber doch vom Paradies. Der Garten Eden hat eben was mit uns zu tun. Er speist unsere Welt und unser Leben. Überhaupt ist die Entstehung der Welt, die Erschaffung des Gartens, dieser Vorgang, wo aus der Wüste fruchtbares Land wird. Das ist ja offenbar ein Kennzeichen des Paradieses. Da, wo Trockenheit ist, entsteht Leben. Leben setzt sich durch gegen die Unwirtlichkeit der Welt. Und wo immer das geschieht, auch heute noch bei uns, da schimmert das Paradies hindurch. Was da geschaffen wird, ist übrigens kein Urwald oder so etwas. Es ist Kulturland von Anfang an. Es muss beackert und bebaut werden. Diesen Auftrag bekommt der Mensch gleich mit. Denn Gott setzt ihn in den Garten, damit er ihn bebaut und bewahrt. Darum ist die Bezeichnung Garten schon ganz richtig. Denn wie ein Garten macht dieser Garten Eden eben auch Arbeit. Das ist schon etwas anderes als ein Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben ins Maul fliegen. Das Paradies ist keine Insel der Faulheit, muss ich leider zugeben. Kein Ort süßen Nichtstun, sondern ein Ort, der mit einer Aufgabe verknüpft ist. Bebauen und bewahren. Nicht zulassen, dass das verloren geht. Unsere Erzählung spitzt den Gedanken jetzt so zu, dass diese ganze Schöpfung um den Menschen herumgebaut wird. Und das ist ein Gedanke, der uns heute ja viel Kritik einbringt, weil wir immer sagen, ihr denkt immer, die ganze Welt ist nur für den Menschen da. Hier in der Bibel ist das ganz klar so ausgedrückt. Der Mensch ist in diesem zweiten Schöpfungsbericht als erster da. Anders als im ersten mit den sieben Tagen, da kommt er ganz zum Schluss. Aber hier ist erst der Mensch da und dann wird drumherum der Garten gebaut. Aber das Paradies ist nicht nur dieser Garten. Das Wichtigste, was den Menschen ausmacht, das können ihm die Bäume und die Pflanzen und auch die Tiere nicht geben, obwohl es so viele sind. Gott selbst hat ja formuliert, was ganz wichtig ist für das Paradies, wenn er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Einsamkeit ist nämlich wirklich ein Feind des Paradieses. Und das ist von Anfang an festgeschrieben. Die Einsamkeit hat keinen Platz im Paradies. Und darum gibt Gott sich alle Mühe, den Menschen aus der Einsamkeit zu lösen. So wird etwas gesucht, ein Gegenüber, eine Hilfe, die ihm entspricht. Luther schrieb noch, eine Gehilfin, die um ihn sei. Da merkt man, dass die Vorstellungen immer auch zeitgebunden sind, auch in den Übersetzungen. Aber weder der Garten noch die Tiere können den Menschen aus Einsamkeit lösen. Sie genügen nicht. So schafft Gott eben einen anderen Menschen. Einen aus meinem Fleisch und Gebein, wie Adam sagt. Und das hebräische Wortspiel, das kann man gar nicht wiedergeben. Wenn Luther hier schreibt Mann und Männin, ein Wort, das ja nur an dieser Stelle überhaupt mal vorkommt, übersetzt er das im Hebräischen, das Wort Ich für Mann und Isha für Frau eben das gleiche Wort sind. Übrigens ist es auch nicht richtig, dass die Frau aus dem Mann geschaffen wurde, sondern die Frau wurde aus dem Menschen geschaffen und erst nachdem Eva da war, war der Restmensch sozusagen auch Adam, auch ein Mann. Einsamkeit kann nur durch andere Menschen gebannt werden. Dadurch, dass Menschen zueinander finden und dass dieses Zusammensein gelingt, so schwierig das auch oft ist, und dass sie sich einander zuwenden, einander aufhelfen, dass sie ein Gegenüber sind, mit dem man reden kann, in dem man sich selbst wiederfindet und mit dem man sich natürlich auch auseinandersetzen kann. Einsamkeit ist bestimmt ein Feind des Paradieses. Und darum ist Einsamkeit immer auch ein Skandal. Es widerspricht dem Willen Gottes, dass Menschen einsam sind, dass sie einander einsam lassen, einander im Stich lassen. Das widerspricht dem Willen Gottes. Im Paradies ist das vorgesehen, dass Menschen zueinander gehören. Der Mensch ist nicht für sich alleine ein Mensch. Erst durch beide ist die Menschheit entstanden. Nur Adam oder nur Eva sind nicht Mensch im vollen Sinne. Nur zusammen sind sie das in der Beziehung. Das Glück dieses Paradieses entzündet sich an einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Und beide können einander im Paradies so gegenübertreten, wie sie sind, nackt und bloß. Sie brauchen sich nicht zu verstellen. Sie brauchen sich nicht voreinander verbergen. Sie kennen damals noch keine Scham. Und ein unbeschämtes Leben, das ist da auch das Paradies, wo keiner die Blöße des anderen ausnutzt. Und noch etwas ganz Wichtiges gehört zum Paradies, nämlich die Vertreibung daraus. Wenn der liebe Gott schon einen verbotenen Baum in den Garten Eden hineinpflanzt, dann ist es ja völlig klar, dass es nicht anders sein kann, als dass diese Regel übertreten wird. Das geht gar nicht anders. Aber diese Vertreibung ist wichtig, denn im Paradies kann niemand bleiben. So wie niemand von uns immer Kind bleiben kann. Im Paradies kann niemand bleiben. Wir müssen es verlassen. Und das liegt jetzt nicht an der Dummheit des ersten Menschenpaares, sondern das gehört zum Menschsein. So wie zum Kind das Erwachsenwerden gehört, so gehört zum Paradies, dass wir es auch verlassen. Denn wir sind nicht für die unbeschwerte Komfortzone gemacht, wo alles eindeutig und gut ist. Wir sind dafür gemacht, in unserem Leben zu bestehen, das eben nicht immer eindeutig ist, sondern immer gemischt und immer zwiespältig. Und darum endet die Bibel auch nicht mit der Rückkehr ins Paradies. Sie beginnt mit dem Bild des Gartens, aber sie endet mit dem Bild einer Stadt, also mit dem extremen Bild von Kultur, dem goldenen Jerusalem, das am Ende der Offenbarung des Johannes vom Himmel auf die Erde kommt. Am Ende wird nämlich dann der Riss wieder geheilt, der durch die Welt geht, der Riss zwischen Gott und den Menschen. Aber die Geschichte wird nicht einfach rückabgewickelt. Da steht nicht mehr das Bild einer ursprünglichen Natur im Garten Eden, sondern ein Bild der Kultur, der Stadt. Das Ziel der Welt ist nicht die wiederhergestellte ursprüngliche Natur, sondern das Ziel der Welt ist einfach, dass unsere Kultur geheilt wird. Und darin drückt sich das Selbstverständnis der Menschen aus, zu deren Zeit die Bilder entstanden. Am Anfang waren es Bauern, am Ende waren es städtisch geprägte Menschen. Der Weg ins Paradies ist eben kein Weg zurück, sondern ein Weg nach vorne. An diesem Ziel ist unsere Geschichte aufgehoben. Wir müssen nicht zurück und alles hinter uns lassen, so als wäre das alles nur falsch. Wir müssen nicht alle wieder Bauern werden, sondern so wie wir geworden sind, so sollen wir geheilt werden. Das ist die doppelte Aussage von Paradies und himmlischem Jerusalem. Welche Vorstellung haben Sie eigentlich vom Paradies, liebe Gemeinde? Was bedeutet das für Sie? Im Alltag gestattet man sich vielleicht gar nicht, an so etwas zu denken. Wenn wir vom Paradies reden, dann haben wir aber doch alle eine Vorstellung davon, einen Traum, was für uns ein unbeschädigtes Leben wäre, ein ungetrübtes Glück. Jeder hat so etwas, so einen Sehnsuchtsort. Das muss nicht immer eine Südseeinsel sein. Das kann auch eine gelingende Familie sein. Oder das Paradies wäre, wenn zu Hause zwischen Ehepartnern Frieden herrschen würde. Oder wenn wir sicher sein könnten, dass die Kinder gute Wege finden. Oder wenn wir eine Arbeit haben, für die wir Anerkennung und Respekt erhalten. Für andere wäre das Paradies schon die Gesundheit. Genesung von einer schweren Krankheit oder doch Kraft, damit umzugehen und vielleicht doch darin auch noch etwas Gutes entdecken zu können. Oder das Paradies wäre eine Aufgabe, die man hat und für die alle Anstrengungen sich wirklich lohnt. Oder natürlich, wenn die Einsamkeit aufhören würde und man einen Menschen hätte, der wirklich zu einem passt. Liebe Gemeinde, im Paradies kann niemand bleiben. Da sind wir immer nur zu Gast. Ein Zustand ursprünglicher Unschuld, den werden wir nicht mehr erreichen. Aber das Paradies, von dem die Bibel spricht, ist uns nicht verloren. Es speist unser Leben, unsere Gegenwart wie diese vier Flüsse. Es sagt uns, dass unser Leben von Anfang an unter Gottes Verheißung steht, dass wir eine Aufgabe und einen Sinn haben, dass wir nicht einsam sein sollen und dass wir, was immer aus unserem Leben geworden ist, wir unbeschämt leben sollen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. erheben wir uns zum Fürbittengebet. Barmherziger Gott, du hast die Welt und uns geschaffen. Und du lässt uns nicht allein. Du erhältst, leitest und begleitest uns auf unserem Weg durchs Leben. Wir sind auf der Suche nach dem Paradies, das uns verloren scheint. Doch seine Flüsse fließen auch in unser Leben hinein und beleben uns. Lehre uns sehen, wie du deine gute Schöpfung segnest. Lass auch in uns, in unserem Leben, deine gütige Hand am Werk sehen. Wir bitten dich, dass du uns Menschen hilfst, die Natur zu bewahren und unsere Kultur, unsere Technik mit ihr zu versöhnen. Zeige uns Wege, wie wir die Natur schützen und erhalten können. Und stärke die, die sich dafür mit all ihrer Kraft einsetzen, besonders die jungen Menschen. Hilf uns, die Güter der Erde, die Nahrung, das Wasser und die Lebenschancen gerecht zu verteilen und denen nicht wegzunehmen, denen sie genauso gehören wie uns. Segne die, die Lösungen suchen für die Ernährung der Hungernden, für die Gewinnung von Energie. Segne die, die sich um Frieden und Versöhnung mühen. Barmherziger Gott, unsere Welt ist kein Paradies. Manchmal ist sie sogar die Hölle, die Menschen anderen Menschen bereiten. Wir bitten dich für all die Opfer von Gewalt, von Kriegen und Anschlägen, die uns immer wieder erschüttern, und für alle Angehörigen. Wir bitten dich, sei du der Trost der Trostlosen, der Halt der haltlos Gewordenen. Lass deine Liebe die Wunden heilen, die der Hass schlägt. Gott, ins Paradies können wir nicht zurück. Aber du hast uns dein Reich verheißen, das mitten unter uns wächst. Und wir bitten dich, lass uns daran mitbauen, mit allem, was du uns geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Liebe Gemeinde, Folgendes möchten wir Ihnen noch bekannt geben. Wir danken Ihnen herzlich für die Kollekte des vergangenen Sonntags. Es waren 174,50 € und die waren bestimmt für die Aufgaben unserer eigenen Gemeinde. Heute ist Ihre Gabe bestimmt für die Arbeit der Diakonie Hessen. Damit werden Angebote mitfinanziert, wie zum Beispiel die Bahnhofsmission, die Förderung von Freiwilligen durch Aus- und Fortbildung sowie Hilfen für Menschen ohne Wohnung. Am kommenden Sonntag feiern wir wieder um 10 Uhr und um 11 Uhr Gottesdienst hier in der Johanneskirche mit Pfarrer Breitenstein. Im zweiten Gottesdienst findet auch eine Taufe statt. Heute schon möchten wir auf das Erntedankfest hinweisen, das dann eine Woche später am 4. Oktober stattfindet. Wir feiern es unter freiem Himmel und zwar in Kietrich. Wir sind sehr dankbar, dass die Gemeinden uns den Josef-Stab-Platz hinter dem Rathaus dafür zur Verfügung gestellt haben. Im Gottesdienst wird auch die Kita mitwirken und wir werden die neue Konfirmandengruppe in der Gemeinde begrüßen. Beachten Sie bitte, dass der Gottesdienst am Erntedankfest um 11 Uhr beginnt. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie im Internet, in der Tagespresse und in unserem Newsletter. Zuletzt möchte ich noch herzlich danken dem Chor und Tobias Ganz für die musikalische Untermalung. Zwischen den beiden Gottesdiensten laden wir Sie herzlich ein zum gemeinsamen Singen vor der Kirche. Und nun freuen wir uns noch auf ein Segenslied des Singkreises, Jesus segne dich.
Nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.